Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute gemeinsam auf einen Abschnitt hören aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 17 bis 21. Wir machen also weiter in unserer Reihe durch den 1. Petrusbrief, 1. Petrus 1, ab Vers 17, und wir hören Gottes lebendiges Wort. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber er wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr den als Vater anruft. Mit diesen Worten beginnt Petrus seinen Abschnitt für heute Morgen. Und da steckt schon einiges drin. Nämlich die Tatsache, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sind. Dass wir seine Kinder sind, hatte Petrus in Vers 14, also kurz vor unserem Abschnitt, gesagt. Wir haben schon öfter gesehen im 1. Petrusbrief, durch Gottes Gnade sind wir Insider bei Gott. Wir gehören zu seiner Familie. Und wie schon in der letzten Predigt, im letzten Abschnitt, so geht es auch heute in diesem Abschnitt darum, wie wir jetzt konkret als Gottes Kinder leben sollen. Aber Petrus sagt uns auch dieses Mal nicht einfach, was wir tun sollen und wie wir leben sollen, sondern auch dieses Mal erinnert er uns daran, wer wir sind, was unsere Identität ist. Und dieses Mal packt er es in die Worte, dass Gott unser Vater ist, was natürlich impliziert, beinhaltet, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und das ist wieder ganz wichtig. Denn es ist oft so, dass wir unsere Beziehung zu Gott so leben, wie die Beziehung zu unserem Steuerberater. Ich weiß nicht, ob ihr einen Steuerberater habt. Ich habe einen, und warum gehe ich so zu dem hin? Ich gebe meinem Steuerberater Geld. Aber man gibt ihm Geld in der Hoffnung, dass er dann das alles mit der Steuererklärung so schön macht, dass man nachher vom Finanzamt mehr Geld zurückbekommt, als man dem Steuerberater gezahlt hat. Ja, das läuft super. Ja, also im Idealfall bekommt der Steuerberater mein Geld, ich bekomme noch mehr Geld, der Steuerberater hat was davon, ich habe was davon. Win-win-Situation, super. Für die Steuer ist es gut. Für unsere Beziehung zu Gott ist es tödlich. Und trotzdem leben wir als Christen immer wieder so, als wäre Gott eine Art geistlicher Steuerberater. Ja, wir glauben an ihn, klar, als Christen. Wir tun zumindest einigermaßen, was er sagt. Und im Gegensatz dazu müssen wir eben keine Angst vor dem Tod haben. Und vielleicht erhört er ja noch das ein oder andere Gebet, weil ich mir ja auch Mühe gebe. Das ist so ein typischer Fall von, würden wir nie so sagen. Aber behandeln wir Gott nicht oft genauso? So nach dem Motto, ich gebe dir was, du gibst mir was, davon haben wir beide was. Nein, Gott ist nicht unser geistlicher Steuerberater. Er ist, wie Petrus hier sagt, unser geistlicher Vater. Er hat uns zuerst geliebt, er hat alles für uns gegeben und deswegen sollen wir ihn jetzt ebenfalls lieben. Und der Kernausdruck dieser Freundschaftsbeziehung zu Gott, das ist das Gebet. Und deswegen schreibt Petrus hier gleich am Anfang, wenn ihr den als Vater anruft. Er sagt nicht, ruft Gott als Vater an. Er sagt auch nicht, betet viel. Er geht wie selbstverständlich davon aus, dass es ganz normal ist, dass es das absolut Grundlegende ist, dass wir Gott als Vater anrufen, dass wir ihn anbeten. Er benutzt es hier quasi als Beschreibung für uns Christen. Statt wenn ihr den als Vater anruft, hätte er auch schreiben können, weil ihr ja Christen seid. Das wäre genau dasselbe gewesen. Gebet ist die Grundlage unseres Lebens als Christen. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Er ist unser Vater. Und zwischen uns gibt es die im Gebet gelebte Beziehung. Das ist der eine Teil unserer Identität. Und auch den zweiten Teil unserer Identität kennt ihr schon. Nämlich, dass wir in dieser Welt Außenseiter sind. Wir gehören hier nicht so richtig hin. Wenn ihr aufmerksam bisher in der Reihe zugehört habt, dann ist es nichts Neues für euch. Aber Petrus betont das in seinem Brief immer wieder. Am Ende von Vers 17 schreibt er in unserem Abschnitt, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet, da ist es wieder sein Wort, Fremdling, unsere Identität in dieser Welt. Er weiß, die Christen, denen er gerade schreibt, denen geht es nicht dramatisch schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Immer wieder wird ihnen deutlich gemacht, du gehörst hier in dieser Welt nicht so richtig dazu. Deine Heimat ist woanders, du bist anders, du bist komisch. So richtig will ich mit dir nichts zu tun haben. Und in dieser Spannung lebten die Christen damals und in dieser Spannung lebst du oft auch heute, wenn du Christ bist. Aber gerade in dieser Spannung ruft Gott dich dazu auf, heilig so zu leben. So zu leben, wie er selbst ist. Das waren die Abschnitte vor unserem Abschnitt von heute Morgen. Und in unserem Abschnitt jetzt fügt er etwas hinzu. Er schreibt in Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Wir sollen also Gott fürchten in unserem Wandel, schreibt Petrus, das ist ein altes Wort für mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind, bei allem, was wir tun. Und das ist die zentrale Aussage für heute Morgen. Darum geht es. Fürchte Gott. Aber was bedeutet es, dass wir Gott fürchten sollen? Bedeutet es vielleicht, dass wir aus lauter Angst vor Gott wegrennen? Könnte man ja denken, wenn man das Wort fürchten so hört. Aber das bedeutet es nicht. Sondern es bedeutet, dass unser Bild, unsere Perspektive auf Gott so ist, wie Gott selbst wirklich ist, beziehungsweise wie er sich uns geoffenbart hat. Oder anders gesagt, Gott zu fürchten bedeutet, Gott so zu erkennen, wie er sich uns vorgestellt hat und so dann auch zu leben. Salomo zeigt uns das in den Sprüchen. In Sprüche 2, Vers 5 sagt er uns, du wirst die Furcht des Herrn verstehen. Wie es oft in den Sprüchen ist, sagt er zweimal in einem Satz dasselbe, um es zu verdeutlichen. Also er sagt, du wirst die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Salomo sagt hier, Gott zu fürchten und ihn wirklich zu erkennen, das ist dasselbe. Gottes Furcht bedeutet also, Gott so zu erkennen, wie er ist, sodass jede Sekunde meines Lebens von ihm geprägt wird. Ich sage das nochmal, weil es so zentral ist. Gottes Furcht bedeutet, Gott so zu erkennen, wie er ist, sodass jede Sekunde meines Lebens von ihm geprägt wird. Und dann kann es natürlich sein, dass ich von Zeit zu Zeit vor Gott zittere, weil ich wieder einmal verstanden habe, wie heilig er ist und wie wenig ich als Sünder überhaupt würdig bin, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wie wenig er Sünde toleriert. Gottes Furcht kann aber auch bedeuten, dass ich mich total freue, weil ich wieder einmal verstanden habe, wie groß Gottes Liebe zu mir ist, dass er alle meine Sünden mir vergeben hat und die Ewigkeit mit mir verbringen will. Unglaublich, oder? Gott zu fürchten, das bedeutet, Gott also so zu erkennen, wie er ist, beziehungsweise genauer gesagt, wie er sich uns in seinem Wort offenbart hat. Dabei eben nicht irgendwie von einer Seite vom Pferd zu fallen. Ein typischer Mangel an Gottesfurcht in unserer heutigen Zeit, es wird daran deutlich, dass Menschen zwar glauben, dass es Gott gibt, vielleicht sogar an Jesus glauben und an seinen Tod und seine Auferstehung, aber dann so leben, als würde es ihn nicht geben. Solche Menschen fürchten Gott nicht, weil sie nicht wirklich erkannt haben, dass Gott zu jedem Zeitpunkt da ist und dass er Anspruch auf dein Leben hat. Anderes typisches Beispiel ist, wenn man vom lieben Gott spricht. Ja, Gott wird schon vergeben, er ist ja ein lieber Gott. Vielleicht vergibt er ja sogar jedem. Aber dann blendet man Gottes zornige, seine heilige und gerechte Seite aus und spricht dann eben vom lieben Gott. Wisst ihr, Gott ist wirklich viel. Er ist sogar die Liebe selbst, sagt die Bibel, aber er ist nicht lieb, im Sinn von harmlos. Gott zu fürchten, das bedeutet, Gott so zu erkennen, wie er wirklich ist, sodass es ganz praktische Auswirkungen auf dein Leben hat, auf mein Leben hat. Und deswegen schreibt Petrus in Vers 17, führt euren Wandel, also euer ganzes Leben, in Furcht. Führt euer Leben so, dass deutlich wird, ich fürchte Gott. Und das in dem Bewusstsein, dass du in dieser Welt, die Gott eben nicht fürchtet, ein Außenseiter, ein Fremdling bist mit deiner Gottesfurcht. Denn wie wir schon gesehen haben, er fügt hinzu in Vers 17, führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und das gibt uns das Thema vor für heute Morgen, fürchte Gott als Fremdling. Und ich habe drei Punkte, die sich heute sehr leicht merken lassen, nämlich drei Gründe, warum du das tun sollst. Erstens, weil Gott dein Richter ist. Zweitens, weil er dein Retter ist. Und drittens, weil er dein Regent ist. Fürchte Gott als Fremdling, weil er dein Richter, dein Retter und dein Regent ist. Wir haben drei Gründe, die wir uns heute anschauen wollen, warum du Gott fürchten sollst. Aber es sind eben auch drei Hilfen, Gott zu fürchten. Denn wenn du diese Dinge von Gott wirklich begreifst, wirklich erkennst, dann lernst du es ja dabei, Gott mehr zu fürchten, weil sich deine Perspektive von Gott wieder ganz neu richtig ausrichtet. Und den ersten Grund für unsere Gottesfurcht, den finden wir in Vers 17, im ersten Vers von unserem Abschnitt. Dort heißt es, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Dann weiter, so führt euren Wandel in Furcht. Ein erster Punkt, fürchte Gott als Fremdling, weil Gott dein Richter ist. Wir lesen hier in Vers 17, dass Gott dein Richter ist. Er richtet sogar jeden, heißt es hier. Und vielleicht bist du jetzt irritiert und fragst dich, ist es wirklich so? Sagt Gottes Wort nicht eindeutig, dass wir als Christen nicht mehr gerichtet werden? Zum Beispiel, Paulus schreibt in Römer 8, Vers 1, so gibt es jetzt kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Oder Jesus sagt uns in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Na was denn nun? Richtet Gott uns Christen, wie Petrus hier schreibt, oder kommen wir gar nicht ins Gericht, wie Jesus sagt? Was ist denn jetzt richtig? Die Antwort ist beides. Denn in einem Sinn kommen wir als Christen nicht ins Gericht. Denn die Strafe für unsere Sünden hat Jesus bereits getragen. Wir haben Frieden mit Gott. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem, was uns einmal erwarten wird. Keine Angst zu haben vor dem Tod. Wir sind freigesprochen von dem Urteil. Aber das sind wir nur, wenn wir im Glauben mit Jesus verbunden sind. Ansonsten ist dieses Gericht am Ende der Zeiten die schlimmste Nachricht überhaupt für dich. Denn wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, wenn du ihn noch nicht gebeten hast, dir alle deine Sünden zu vergeben, das Verdammungsurteil über deinem Leben aufzuheben, dann solltest du vor diesem Gericht zittern. Falls das auf dich zutrifft, dann rufe ich dich heute Morgen auf, mit deiner Sünde zu Jesus Christus zu kommen, ihm sie zu bekennen, und so Frieden mit Gott zu bekommen. Wenn du Christ bist, dann gilt für dich diese herrliche Wahrheit. Du hast Frieden mit Gott. Der Gedanke an das Gericht hat seinen Schrecken verloren. Das ist die eine Antwort auf unsere Frage, kommen wir Christen ins Gericht? Aber auch für uns Christen ist es eben nur die eine Seite der Medaille. Von der anderen Seite spricht hier Petrus, denn in einem anderen Sinn kommt jeder Mensch ins Gericht. Aber dabei geht es für uns Christen nicht darum, ob wir gerettet werden oder nicht. Stattdessen geht es darum, wie Gott das bewertet, was du in deinem Leben getan hast. Paulus macht das zum Beispiel im 1. Korintherbrief in Kapitel 3 deutlich. Wir haben das eben gelesen, er macht es da deutlich am Beispiel von Pastoren und Gemeindemitarbeitern. Paulus hatte erklärt, dass man die Gemeinde nur auf einem Fundament aufbauen darf, nämlich auf Jesus. Aber dabei kommt es auch darauf an, wie man auf dieses Fundament aufbaut. Und dann schreibt er in 1. Korinther 3, Vers 12, wenn aber jemand auf diesem Grund, also auf Jesus Christus, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Da gab es einige Pastoren damals, die haben auf dieses Fundament etwas richtig Gutes gebaut. Ja, im übertragenen Sinn benutzen sie Gold, Silber und kostbare Steine. Und dann gab es andere, die haben das nicht getan, sondern sie haben aus geistlichem Heu oder Stroh gebaut. Sie haben ihre Arbeit im Reich Gottes nachlässig gemacht. Sie sind vielleicht faul gewesen, sie haben den Schafen mehr geschadet als ihnen geholfen. Sie haben falsche Prioritäten gesetzt. Gerade in Korinth war ein Problem, dass sie eigentlich gepredigt haben, um sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Was Paulus hier deutlich macht, ist, um unsere Werke zu prüfen, kommen auch wir Christen in ein Gericht. Paulus vergleicht es hier mit Feuer, durch das geprüft wird, wie stabil wir gebaut haben. Er schreibt dann weiter in Vers 14 von 1. Korinther 3, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ja, wir sehen hier, die Person wird gerettet, sie hat Frieden mit Gott und trotzdem ist es alles andere als gut, wenn die eigenen Werke vor einem einfach verbrennen. Und wie wir gesehen haben, Paulus spricht hier in 1. Korinther 3 über Menschen, die einen großen Teil ihrer Zeit im Reich Gottes verbringen, also Pastoren, Missionare, Evangelisten, Älteste. Aber ich glaube, dass das Prinzip für jeden Christen gilt. Wie lebst du dein Leben als Christ? Wie lebst du als jemand, der Frieden mit Gott hat? Baust du mit Gold und Silber oder baust du mit Heu und Stroh? Paulus sagt, es kommt ein Gericht und das wird es zeigen. Wir sehen also, als Christ kommst du einerseits nicht ins Gericht, andererseits schon. Und deswegen schreibt Petrus hier in Vers 17 von 1. Petrus 1, dass Gott jeden richtet und zwar völlig ohne Ansehen der Person. Petrus geht es hier darum, dich daran zu erinnern, wie ich mein Leben führe, das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit, auch als Christ. Wie genau wir im Himmel dann belohnt werden, das deutet die Bibel nur an. Aber Jesus sagt eindeutig, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Man kann also ganz sicher sagen, dass das Leben im neuen Himmel und auf der neuen Erde für dich besser wird, je mehr Schätze du auf dieser Erde gesammelt hast. Also je eher du mit Gold und Silber gebaut hast. Und dabei soll uns eben durchaus Gott als Richter vor Augen stehen. Im Kern sollen wir ja lernen, Gott zu fürchten, ihn also so zu erkennen, wie er ist. Und eine Seite Gottes, die wir begreifen müssen, die wir wirklich verstehen müssen, ist es, ihn als heiligen und gerechten Richter zu begreifen. Wenn du glaubst, gut, dass mir als Christ nichts mehr passieren kann. Jetzt ist Gott für mich einfach nur noch der Freund, der Retter. Zwischen mir und Gott ist ja jetzt alles super. Wenn das dein ganzes Gottesbild ist, dann liegst du schief. Paulus warnt die Korinther in 1. Korinther 3 eindeutig. Und später im 1. Korintherbrief in Kapitel 11 sagt er ihnen sogar, dass einige aus der Gemeinde gestorben sind, weil sie das Abendmahl missbraucht haben. Petrus schreibt später in seinem ersten Brief, in diesem Brief, wir kommen noch drauf, in Kapitel 4, Vers 17, dass das Gericht am Haus Gottes sogar beginnt, also bei der Gemeinde. Kennst du Gott auch als deinen Richter? Gott will nicht, dass wir uns mit Angst in den Himmel betteln und zittern. Aber wir sollen durchaus von Zeit zu Zeit vor Gott erschrecken. Gott hasst es, wenn wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, verschwenderisch umgehen. Gott möchte nicht, dass wir die Talente, die er uns gegeben hat, in erster Linie für Dinge einsetzen, die uns dienen und nicht seinem Reich. Gott ist heilig und gerecht, er ist dein gerechter Richter. Und wenn du das wirklich begriffen hast, dann bist du auf einem guten Weg, Gott zu fürchten. Aber das ist längst nicht alles. Gott ist nicht nur dein Richter, er ist auch dein Retter. Und das ist mein zweiter Punkt. Fürchte Gott als Fremdling, weil Gott dein Retter ist. Vers 18 beginnt mit einem Denn, also mit einer Begründung. Warum sollen wir unseren Wandel in Gottesfurcht führen? Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Hier lernen wir jetzt Gottes liebevolle und gnädige Seite kennen. Gott zu fürchten, das bedeutet auch, Gott als gnädigen und liebevollen Vater kennenzulernen und so in dieser Beziehung zu leben. Vermutlich geht es den meisten von euch so, wenn ihr Gottesfurcht hört, denkt ihr eher so an Angst und Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Gott ist eben kein Gott, der mit sich spaßen lässt, deswegen sollen wir ihn fürchten. Das stimmt und das haben wir uns ja im ersten Punkt auch ausführlich angeschaut. Aber das ist nicht alles. Gott zu fürchten bedeutet viel mehr. Gutes Beispiel finde ich dafür Psalm 130. Da fragt der Beter: Wenn du, Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Aber dann tröstet er sich im nächsten Vers mit folgenden Worten. Er sagt, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Und das passt nicht so ganz. Er würden wir doch erwarten, du bist ein strenger Richter, damit man dich fürchte. Oder bei dir ist die Vergebung, damit man deine Gnade und Liebe besser erkennt. Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte? Das passt zusammen, weil es bei der Gottesfurcht eben nicht darum geht, einfach Angst vor Gott zu haben, sondern Gott so zu erkennen, wie er sich uns geoffenbart hat. Und das hat der Psalmist erkannt. Wenn Gott mir seine Gnade und Liebe schenkt, dann erkenne ich etwas von ihm und das führt dann zu Gottesfurcht, weil ich Gott in seiner Gesamtheit erkenne. Wenn du Gott nämlich nur als gerechten Richter kennst, dann wirst du ihn nicht lieben können und du wirst nur Angst vor ihm haben. Das ist dann zwar auch eine Form der Furcht, aber es ist keine Gottesfurcht. Gott ist nicht nur dein Richter, er ist auch dein Retter, auch dein Erlöser. Er hat dir alle deine Sünden vergeben, damit du seine Liebe und Gnade kennst und ihn so dann fürchtest. Und genauso wie Psalm 130 im Alten Testament, so sagt es hier auch Petrus. In Vers 17 war die Aussage, fürchte Gott. Und in Vers 18 kommt jetzt eine weitere Begründung. Denn ihr wisst ja, dass ihr erkauft seid. Denn ihr wisst ja, dass Gott liebevoll und gnädig ist, weil er all das für uns getan hat durch Jesus. Jesus hat dich losgekauft. Und das ist eines der vielen Bilder der Bibel für das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Als natürlicher Mensch gehörst du zu dieser Welt, zum Reich des Teufels, zu dem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, wie Petrus das hier nennt. Du bist an die Sünde gekettet, du kommst nicht weg. Aber am Kreuz hat Jesus den Preis bezahlt, um dich da rauszukaufen. Wenn wir damals mal ins Römische Reich gehen, was ja den gesamten Mittelmeerraum umfasst hat, dann schätzt man heute, dass es damals ungefähr 80 Millionen Menschen im Römischen Reich gab. Also so viele, wie heute allein in Deutschland leben. Von diesen 80 Millionen schätzt man, dass ein Drittel Sklaven waren. Also Menschen, die von den einen Menschen an andere Menschen verkauft wurden. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie die Bibel diese Sklaverei bewertet. Wenn dich das interessiert, dann kannst du nochmal die Predigten zum Philemonbrief nachhören, die ich vor einiger Zeit gehalten habe. Da gehe ich darauf ein. Aber klar ist, für die Leute damals war ein Sklavenmarkt das Normalste von der Welt. Ja, es war so normal wie für uns der Aldi an der Straßenecke. Es war ein Ort, wo ein Sklavenhändler Sklaven an andere Menschen verkaufte. Und geeigneter jemand war zum Arbeiten, desto mehr hat er halt gekostet. Menschen wurden wie selbstverständlich verkauft und gekauft. Wisst ihr, das Kreuz ist der größte Sklavenmarkt der Weltgeschichte gewesen. König Jesus hat uns herausgekauft aus unserer Sklaverei, aus dem Reich der Finsternis und er hat uns als Kinder in seine Familie adoptiert. Ich möchte euch das mal anhand von einem Beispiel deutlich machen aus der damaligen Zeit. Stell dir vor, du lebst im ersten Jahrhundert vor Christus in einem Dorf in Gallien, also wo heute Frankreich ist. Du hast schon immer mal von den Römern gehört, diesem mächtigen Volk aus dem Süden, aber Erst seit einigen Jahren herrscht jetzt Krieg zwischen deinem Volk und den Römern. Erst ist einer deiner Brüder gefallen, dann auch dein Vater. Irgendwann kamen sie in dein Dorf und haben alles niedergebrannt. Du bist die einzige Person, die überlebt hat. Anschließend wurdest du mit einer Kette um den Hals den ganzen Weg nach Rom geschleift. Das Essen war schlecht und wenig, der Weg war hart und steinig, aber das alles interessierte außer dich niemanden. Du warst kein Mensch mehr, du warst eine Nummer, die jetzt Geld bringen würde. Und jetzt stehst du auf dem Sklavenmarkt in Rom, die Menschen kommen, den Geldbeuteln und begaffen dich, überlegen sich, ist diese Person es wert, so viel dafür zu bezahlen? Manche deuten auf dich und bieten dem Sklavenhändler so ein bisschen Geld und er schüttelt nur den Kopf. Und plötzlich kommt ein Mann, der deutet auf dich und drückt dem Händler einen großen Geldbetrag in die Hand. Ja, du hast ja schon einige Sklaven gesehen, die verkauft wurden, aber so viel hat noch nie jemand bezahlt. Und dann zeigt dieser Mann auf dich. Die Ketten werden dir losgemacht, du reibst dir deine wunden Handgelenke, du bist gespannt, was kommt. Du denkst dir, schlimmer als das, was ich hier auf dem Sklavenmarkt und vorher erlebt habe, das kann es nicht werden. Egal, was der mit mir macht. Du weißt ganz genau, dass ein Sklave seinem Herrn gehört, rechtlich so viel wert ist wie eine Sache und dass dein Herr eigentlich im Prinzip alles mit dir machen kann. Und du läufst dann neben deinem neuen Herrn durch die Stadt und der Mann sagt nicht viel zu dir. Aber plötzlich bricht er das Schweigen und er schaut dich an und sagt, weißt du, ich werde bald sterben und ich habe keine Kinder. Du sollst in meinem Haus kein Sklave sein, ich werde dich als mein Kind adoptieren. Du wirst mein Haus, du wirst mein Landgut, du wirst all meinen Besitz erben und sogar meine Sklaven. Was würdest du in diesem Moment denken? Was würdest du in diesem Moment fühlen? Petrus sagt uns hier, in diesem kurzen Vers, Leuten, denen nochmal ein Sklavenmarkt so alltäglich vorkam wie ein Aldi uns heute, das, was Jesus für dich getan hat, ist noch viel besser. Denn Jesus hat eine viel wertvollere und viel kostbare Währung verwendet als der reiche Römer in unserem Beispiel. Petrus sagt hier in den Versen 18 und 19, er hat uns nicht mit vergänglichen Dingen erkauft, wie Gold und Silber, sondern mit seinem kostbaren Blut hat er uns aus der Sklaverei freigekauft. Es wirkt ironisch, dass Petrus hier Gold und Silber als vergänglich bezeichnet. Es ist ungefähr so, wie wenn ich hingehen würde und sagen würde, hey, der hat seine Rechnung mit sowas Wertlosem wie einem 200-Euro-Schein bezahlt. Würden wir nicht so ganz verstehen. Und schon zum zweiten Mal in seinem Brief bezeichnet hier Petrus Gold und Silber als etwas Vergängliches. Das hat er ja schon in Vers 7 getan. Eigentlich ist es absurd, denn Gold ist eines der wertvollsten Materialien, die wir kennen. Aber es ist trotzdem vergänglich. Anders als der Preis, den Jesus bezahlt hat. Anders als sein Blut. Petrus nennt Jesus hier das unbefleckte und makellose Lamm. Und damit verbindet er dieses Bild vom römischen Sklavenmarkt, das die Leute kannten, mit einem Bild aus dem Alten Testament. Im Alten Testament, im Alten Bund war es so, dass die Lämmer, die geopfert werden durften, keine Schäden haben durften. Sie mussten perfekt sein. Der Sinn dahinter war, dass die Menschen nicht irgendwie das, was sie sowieso nicht brauchen, für Gott geben, sondern das Beste. Und trotzdem konnten diese Lämmer nicht wirklich Menschen freikaufen. Das konnte nur das Lamm schlechthin, nämlich Jesus. Er konnte es, weil er wirklich unbefleckt und makellos perfekt war, sündlos, heilig, gerecht. Niemals in der Weltgeschichte wurde ein höherer Preis für einen Menschen bezahlt, als der Preis, den Jesus für dich bezahlt hat. Als er dich herausgekauft hat und dich gerettet hat, niemals in der Weltgeschichte wurde so ein hoher Preis für einen Menschen bezahlt. Und dein und mein Problem ist, für uns ist das häufig so selbstverständlich. Ja, ja, klar, Jesus ist für mich gestorben und jetzt weiter? Was ist der Grund dafür, dass wir das oft so selbstverständlich finden? Ein Grund dafür ist, dass wir oft gar nicht begreifen, wie sinnlos unser Leben ohne Gott ist. Der Teufel redet uns ja pausenlos ein, dass ein Leben ohne Gott sinnerfüllt sein kann, hoffnungsvoll sein kann. Petrus nennt dieses Leben in Vers 18 knallhart unseren sinnlosen, von den Vätern überlieferten Wandel. Das ist das, wo Jesus uns rausgekauft hat. Es ist ein sinnloses Leben. Auch wenn schon deine Vorfahren so gelebt haben, wird es dadurch nicht besser. Nur weil Dinge immer schon so gemacht wurden, sind sie deshalb nicht gut. Nur weil es alle machen oder richtig finden, ist es noch lange nicht richtig. Jesus hat uns freigekauft und wenn wir das begreifen, hilft es uns, Gott mehr zu fürchten. Denn wir erkennen Gottes unglaubliche Liebe und seine Gnade. Die ganze Geschichte von Jesus, die zeigt uns noch mehr von Gottes Charakter. Es zeigt uns auch, dass Gott der Regent ist über alles, was passiert. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Fürchte Gott als Fremdling, weil Gott dein Regent ist. Ich hätte auch sagen können, fürchte Gott als Fremdling, weil Gott dein König ist. Wäre jetzt das gängigere Wort, aber Regent beginnt so schön mit R und das kann man sich gut merken. Richter, Retter, Regent. Deswegen bleiben wir heute beim Regenten. Gott als König bzw. als Regenten lernen wir in den Versen 20 und 21 kennen. Da schreibt Petrus, er, also Jesus, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Wann hat Gott beschlossen, Jesus in diese Welt zu schicken, um dich zu erlösen? Viele Christen würden spontan vermutlich antworten, wahrscheinlich nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen hatten, die Katastrophe da war, dann hat Gott das beschlossen. Petrus sagt uns, es war schon viel früher. Noch bevor Gott diese Welt geschaffen hat, hat er beschlossen, Jesus in diese Welt zu schicken, um uns freizukaufen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott ihn ersehen, also ausgewählt, um diese Rettungsmission durchzuziehen. Das ist nur der erste von vier Schritten, die uns Petrus hier in den Versen 20 und 21 nennt. Also als erstes sagt er, vor Grundlegung der Welt hat Gott Jesus dazu bestimmt, diese Rettungsmission durchzuziehen. Dann als zweites, in den letzten Zeiten wurde er offenbar gemacht, sagt Petrus. Das bedeutet, dass er Mensch geworden ist, er ist in Bethlehem geboren. Wir würden sagen Weihnachten. Das dritte, was wir dann erfahren, Gott hat ihn nach dem Tod wieder auferweckt. Und das vierte, was wir lesen, Gott hat Jesus die Herrlichkeit gegeben, als Jesus dann wieder in den Himmel aufgefahren ist. Also vor Grundlegung der Welt bestimmt, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt. Um es ganz kurz zu sagen, das sind die vier Schritte, die Petrus uns hier nennt. Was lernen wir daraus jetzt über Gottes Charakter? Natürlich einerseits, wie sehr Gott uns liebt, um das alles durchzuziehen. Das hatten wir eben. Aber wir lernen noch mehr. Denn um das alles so durchzuziehen, muss Gott der König über die Weltgeschichte sein. Gott kannte die Geschichte, er hat sie geplant. Im Großen so, dass das alles mit Jesus so kam, wie er es schon vor Grundlegung der Welt geplant hatte. Aber warum hat Gott das alles gemacht? Erstmal würden wir vielleicht antworten als gute Christen, ja, das hat er alles gemacht zu seiner eigenen Ehre. Das stimmt. Gott tut alles zu seiner eigenen Ehre. Petrus hier gibt uns jetzt aber noch eine weitere Antwort. In Vers 20, er sagt dort, um euretwillen. Und in Vers 21, nochmal, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Gott ist König über diese Weltgeschichte, aber er ist König für dich. Er hat diesen Plan gemacht für dich. Gott lenkt die Geschicke dieser Welt für dich. Für dich hat er Jesus ans Kreuz geschickt, um dich loszukaufen. Aber nicht nur das, für dich hat er Jesus auch wieder in die Herrlichkeit geholt, um dir Hoffnung zu geben. Am Ende von Vers 21 lesen wir, Gott hat Jesus die Herrlichkeit gegeben, damit eure Hoffnung und euer Glaube auf Gott gerichtet sei. Deine Hoffnung hätte keine Grundlage, wenn Gott dir nicht gezeigt hätte, dass er erstens in der Lage ist, diese Weltgeschichte zu lenken und zweitens, wenn er nicht diese Weltgeschichte tatsächlich für dich lenken würde. Gott als König über alles, was in dieser Welt passiert. Ist das nicht schwer zu glauben manchmal? Ich weiß nicht, ob ihr diese Hefte von Open Doors bekommt. Dann schlägt man die so auf und sieht man, in welchen Teilen der Welt Christen überall verfolgt werden. Teilweise ins Gefängnis kommen, umgebracht werden. Dann gibt es die aktuellen Berichte aus Afghanistan. Es gibt Missionare, die sagen, in keinem Land außer in China ist die Kirche so schnell gewachsen in den letzten Jahren wie in Afghanistan. Und jetzt fürchten diese Christen unter den neuen Machthabern um ihr Leben. Dann gibt es uns hier im Westen. Und uns geht es als Christen ja vergleichsweise gut. Aber auch hier ist ja der Fall, die Zahl der Christen wird weniger. Der Einfluss des Christentums auf unsere Gesellschaft nimmt immer weiter ab. Und politische und gesellschaftliche Stimmungen wenden sich immer mehr gegen unseren Glauben. Kurz zusammengefasst, wenn wir so das gesamte Bild aus unserer Perspektive betrachten, könnten wir doch sagen, das Reich Gottes in dieser Welt sieht doch unglaublich schwach und klein aus. Aber gerade wenn wir das denken, ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Gott König über alles ist, gerade auch über die Weltgeschichte. Gott hat die Weltgeschichte so gelenkt, dass der Höhepunkt der Weltgeschichte der Moment ist, wo sein eigener Sohn an einem Kreuz hängt und stirbt und so schwach aussieht, wie niemals zuvor und niemals danach. Aber was eben so aussah wie der Tiefpunkt der Weltgeschichte, der Tiefpunkt von Gottes Geschichte mit seinem Volk, das war in Wirklichkeit der Höhepunkt. Und so ähnlich ist es auch in dieser Welt, wenn sein Reich, wenn seine Herrschaft oft doch so schwach aussieht. Er ist stark. Er ist der König. Er sitzt im Regiment. Wir wissen nicht im Einzelnen, warum er seine Gemeinde verfolgen lässt. Warum es Verführungen in anderen Gemeinden gibt. Auch später beantwortet Petrus diese Frage nur sehr am Rande, warum es den Christen gerade nicht so gut geht, an die er schreibt. Eine Sache ist ihm viel, viel wichtiger, dass wir die begreifen. Gott ist König über alles. Er lenkt alles. Er hat alles in seiner Hand. Und deswegen haben dein Glaube und deine Hoffnung ein Fundament. Ja, das war, woran du dich als Christ festhältst, woran du glaubst. Worauf du dein Leben aufbaust, das ist nicht frommes Wunschdenken, sondern es hat alles dieses feste Fundament. Gott ist wirklich König. Gott ist wirklich Regent. Und die feste Hoffnung auf dieser Tatsache, das ist der Kitt oder der Kleber, der dich die Spannung aushärten lässt zwischen dem Leben hier auf der Erde, wo Gottes Reich und seine Herrschaft vielleicht oft so schwach aussehen und Gottes erhabener und herrlicher Herrschaft im Himmel. Nur die Hoffnung hält deine Erfahrung und die tatsächliche Wirklichkeit zusammen. Diese Spannung zwischen dem erlebten schwierigen Leben und der verheißenen Herrlichkeit, nach der wir uns alle sehnen, die zerreißt uns ja manchmal. Und das, was das alles zusammenhält, ist eben diese lebendige Hoffnung. Petrus schreibt immer wieder von dieser Hoffnung. In Vers 3 am Anfang hat er gesagt, dass wir zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren sind. In Vers 13 hat er uns ermahnt, unsere Hoffnung ganz auf den wiederkommenden Jesus zu setzen. Und jetzt in Vers 21 sagt er uns, dass unser Glaube und unsere Hoffnung gestärkt wird, wenn wir Gott als den souveränen König erkennen, der alles in seiner Hand hat. Gott wirklich zu erkennen. Gott mit deinem ganzen Leben zu fürchten. Das ist der Weg, der dich als Christ, als Fremdling in dieser Welt nach Hause führt. Und deswegen erkenne deinen Vater im Himmel als deinen Richter, weil du weißt, dass er dein Leben eines Tages bewerten wird. Erkenne deinen Vater im Himmel als deinen Retter, weil er aus lauter Liebe sein Leben für dich gegeben hat, damit du lebst. Und erkenne ihn als deinen Regenten, der die Geschichte so geplant hat, dass erst Jesus den Weg durch das Leid nach Hause in die Herrlichkeit gehen musste, aber dass du deswegen die sichere Hoffnung hast, auch eines Tages in dieser Herrlichkeit nach Hause zu kommen. Amen.